Deutschlandfunk. Andruck.
Das politische Buchmagazin am Montagabend im Studio Katrin Stövesand. Wer hat sie erfunden, die moderne Medizin, die uns letztlich so hilfreiche Dinge gebracht hat wie Antibiotika und Impfstoffe? Die Griechen natürlich, wie man im Buch von Robin Lane Fox nachlesen kann. Um einen neuen Gesellschaftsvertrag geht es im Buch der britischen Ökonomin Minouche Shafik, ein Mittel unter anderem gegen Ungleichheit. Was wir einander schulden, heißt es. Community-Kapitalismus ist ein weiteres Thema dieser Sendung, das heißt schlecht oder unbezahlte Arbeit im Dienst der Gemeinschaft. Ein Buch der Soziologinnen Silke van Dijk und Tine Hauptner. Außerdem stellen wir ein Buch zur deutschen Erinnerungskultur vor und eines über die Behindertenwerkstätten und deren Sinn bzw. überholten Zweck. Die moderne Medizin ist zweifellos eine Errungenschaft, auch wenn die aktuellen Infektionszahlen in der Pandemie wieder einmal für Hilflosigkeit sorgen. Doch wo liegen eigentlich die Wurzeln unserer modernen Medizin? Dem spürt der britische Historiker Robin Lane Fox in seinem Buch »Die Entdeckung der Medizin« nach, in dem er die bahnbrechenden Leistungen der antiken Griechen dokumentiert und analysiert. Dagmar Röhrlich stellt den Titel vor.
Das Griechenland des 5. vorchristlichen Jahrhunderts ist eines der Mutterländer der europäischen Kultur. In Athen entwickelte sich die Demokratie. Philosophen dachten über die Unterschiede zwischen Wissen und Glauben nach. Und mitten in diesem Aufbruch, so führt der Oxforder Althistoriker Robin Lane Fox aus, liegen auch die Anfänge der Medizin, wie wir sie heute kennen. Ärzte begannen, Krankheiten weitgehend auf natürliche Ursachen zurückzuführen und nicht mehr auf göttliche Einflüsse.
Im Unterschied zur Philosophie war die Medizin kein griechisches Monopol. Ärzte waren in anderen, älteren Gesellschaften schon seit langem berühmt. Im 5. Jahrhundert vor Christus jedoch gab es Griechen, die sich einer neuen Methode bewusst waren. Sie betrachteten Medizin als ein Handwerk, das sie erfunden hatten. Die Entdeckung der Medizin kann insofern ihnen zugeschrieben werden.
Emblematisch für diese Entwicklung ist ein Name, auf den sich die Ärzte auch heute noch berufen, Hippokrates. Die Person dieses Gründungsvaters einer auf Vernunft beruhenden Medizin und Medizinethik ist schwer zu fassen. Allerdings wissen wir, dass zahlreiche Werke, die ihm zugeschrieben werden, von anderen Autoren stammen. Zu den unter seinem Namen gesammelten Schriften gehören die 7 Bücher der Epidemien. Die drehen sich nicht um das, was wir heute als Epidemien bezeichnen, vielmehr sind es hunderte individueller Fallgeschichten, die über mehr als 100 Jahre hinweg an vielen Orten in Griechenland gesammelt worden waren.
In Kyzikos, bei einer Frau, die Zwillingstöchter geboren, schwere Wehen hatte und die nicht vollständig gereinigt worden war, am ersten Tag Fieber mit Schüttelfrost, akut, schwerer Kopf und Nacken mit Schmerzen, schlaflos von Anfang an, urindünn und farblos. Durstig, allgemeine Übelkeit mit Erbrechen, Darm gestört und aufgebläht, dann wieder zusammengezogen. 6. Tag, nachts hörte sie nicht auf, Zusammenhangloses zu reden, sie schlief nicht. Am 14. Tag viele Krämpfe, Gliedmassen kalt, nur noch Zusammenhangloses reden. Am 16. Tag verlor sie ihre Stimme, am 17. starb sie.
Für Robin Lane Fox stehen diese akribischen Aufzeichnungen der epidemischen Ärzte, wie er die Autoren bezeichnet, am Anfang der Medizin als Wissenschaft. Zwischen der homerischen Darstellung von Krankheit, die sich auf das Wirken der Götter bezog, und diesen hippokratischen Schriften hatte sich ein grundlegender geistiger Wandel vollzogen.
Im ersten Buch der Ilias schlug Achilles nach 9 Tagen einer tödlichen Seuche vor, einen Seher oder einen Priester oder einen Traumdeuter zu befragen, denn auch Träume kommen von Zeus, um herauszufinden, warum der Gott Apollon so erzürnt war, in der Hoffnung, dass er gewillt ist, nach einem Opfer das Verderben von uns abzuwenden. Die homerische Seuche war extrem gewesen, doch auf Thasos hatten der epidemische Arzt und seine Helfer Einzelheiten von nicht weniger schrecklichen Krankheiten beobachtet. Sie wandten sich nie an Priester, Sie schrieben nie von Opfern oder Gelübden oder führten den Zorn eines Gottes an.
Wohl geschrieben als Gedächtnisstütze und vor allem als Fallsammlung für Lehrzwecke, steht in den Epidemien auch der Leitsatz aller Ärzte.
Gutes tun oder zumindest keinen Schaden anrichten.
Robin Lane Fox behauptet nun in seinem Buch, die Entstehung der neuen Medizin mit ihrem Bemühen um Objektivität und Genauigkeit war nicht die Folge der geistigen Fortschritte, die das 5. vorchristliche Jahrhundert in Griechenland kennzeichnen, vielmehr soll sie mit ihrem vernunftbasierten Denken eine wichtige Rolle in deren Entwicklung gespielt haben. Im Zentrum seiner Argumentation stehen dabei die Epidemien 1 und 3, die trotz der Nummerierung ältesten der Bücher. In seiner Analyse verortet Lane Fox den Autor zunächst einmal auf der Ägäisinsel Thasos.
Historiker des 5. Jahrhunderts konzentrieren sich nach wie vor auf Athen und Sparta, die dominierenden Mächte in Griechenland nach 480 v. Chr. In meiner Darstellung stellt sich Thasos als der griechische Ort heraus, den wir ganz zu Beginn dieser Periode am genauesten in den Blick nehmen können. Ein Ort, wo Athen nur am Rande vorkommt.
Stimmt die Hypothese, müssten die Epidemien 1 und 3 früher entstanden sein als gedacht. Eines der Argumente von Robin Lane Fox: Wären die beiden Schriften so jung wie angenommen, hätten Krieg, Belagerung und Hungersnöte in ihnen eine Rolle spielen müssen. An anderer Stelle entkräftet der Althistoriker den Vorwurf, die hippokratische Medizin sei nur den oberen Schichten zugänglich gewesen. Als Belege dienen ihm die Heilkräuter, die in den Schriften empfohlen oder verordnet werden. Ob die Interpretation von Robin Lane Fox und damit die Hypothese stichhaltig ist, darüber mögen die Experten streiten. Jedenfalls würde die gängige Vorstellung über den Ablauf dieses Teils der Kulturgeschichte auf den Kopf gestellt. Und die beiden Bücher wären älter als Hippokrates, wenn sein Geburtsdatum mit etwa 460 v. Chr. Stimmt. Wie dem auch sei, die Entdeckung der Medizin ist sehr detailreich geschrieben, aber über weite Strecken ein Fachbuch, bei dem Datierungsfragen eine große Rolle spielen. In diesen Passagen richtet es sich eher an ein kundiges Publikum. Doch davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Es bleibt immer gut lesbar, ist sehr informativ und bietet auch dem Laien eine spannende Lektüre.
Dagmar Röhrlich war das über Robin Lane Fox Buch »Die Entdeckung der Medizin – Eine Kulturgeschichte von Homer bis zu Hippokrates«. Aus dem Englischen übersetzt von Susanne Held, im Klett-Cotta Verlag erschienen, 446 Seiten, 35 Euro. Die Suche nach dem Wir war das Thema unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik in diesem Jahr. Ein Wir, das auf vielen Ebenen erst noch oder wieder geschaffen werden muss. Die britische Wirtschaftswissenschaftlerin Minouche Shafik hält einen neuen Gesellschaftsvertrag für nötig, um Ungleichheit und Zukunftsängste zu bekämpfen. Sie benennt viele aktuelle Probleme und diskutiert Lösungsansätze, auch aus der Perspektive der Schwellenländer. Ein pragmatischer Ansatz, der stark auf Partnerschaft und Effizienz setzt, findet unser Rezensent Martin Hubert, der das Buch »Was wir einander schulden« für Andruck gelesen hat.
Die anspruchsvolle Aufgabe, einen neuen Gesellschaftsvertrag zu formulieren, ließe sich theoretisch angehen. Es ginge dann darum, die Prinzipien herkömmlicher Gesellschaften zu hinterfragen und neue vorzuschlagen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Minouche Shafik hat einen anderen Weg gewählt. Sie bietet keine philosophische oder soziologische Theorie eines neuen Gesellschaftsvertrags an, sondern geht pragmatisch vor. Schon ihre Definition des Gesellschaftsvertrags macht klar, dass es ihr vor allem um praktische Fragen geht.
Wenn ich mich auf den Gesellschaftsvertrag beziehe, meine ich den partnerschaftlichen Beitrag von Individuen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Staat zu einem System des kollektiven Nutzens. Der Gesellschaftsvertrag legt fest, was kollektiv bereitzustellen ist und von wem.
Ein neuer Vertrag sei deshalb nötig, weil diese Partnerschaft bedroht sei und damit das Vertrauen in Staat und Politik. Die Ungleichheit nehme zu, die Ökonomie sei durch die Finanzkrise belastet und die Zukunft der Arbeitsplätze durch die Digitalisierung gefährdet. Außerdem heize der Konflikt zwischen den Geschlechtern und den Generationen die Situation zusätzlich an. Shafik will wieder Vertrauen herstellen und macht dazu Vorschläge zu den Themen Kindheit, Bildung, Gesundheit, Arbeit, Alter und zum Konflikt der Generationen. An der dominierenden ökonomischen Logik rüttelt sie nicht.
Der Schlüssel, um einen solchen Gesellschaftsvertrag ökonomisch tragfähig zu machen, ist die Ausschöpfung aller Kapazitäten einer Gesellschaft, um die Produktivität zu steigern. Höhere Produktivität führt zu höheren Einkommen, höheren Steuereinnahmen und einer größeren Kapazität, die Kosten für großzügigere Investitionen in Bildung und Sozialversicherungen zu tragen.
Mehr Gerechtigkeit und Partnerschaft auf der einen Seite, mehr Leistung und Produktivität auf der anderen. Diese Spannung durchzieht Shafiks gesamtes Buch. Die Autorin will zum Beispiel, dass noch mehr Frauen erwerbstätig werden und Männer sich stärker bei der Kinderbetreuung engagieren. Aber auch deshalb, weil dann die gesellschaftliche Arbeitsleistung steige, mehr Steuern bezahlt würden und man eine produktivere Generation für die Zukunft großziehen könne. Beim Thema Arbeit plädiert Shafik für höhere Mindestlöhne, Begrenzung der Arbeitszeit, mehr Mitspracherechte und bessere Gewinnbeteiligung für Arbeitnehmende. Wenn es darum geht, Ungleichheit abzubauen, schreckt sie jedoch vor radikaleren Eingriffen und Kontrollen zurück.
Sollte eine Umverteilung notwendig sein, ist sie effektiver, wenn sie in Form von öffentlichen Ausgaben für Beihilfen, Dienstleistungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Armen erfolgt, anstatt einfach die Steuern für Reiche zu erhöhen. Das Problem ist, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, die Einkommensungleichheit durch eine Erhöhung der Steuersätze zu beseitigen, weil die Reichen und ihre Steuerberater gut darin sind, Wege zu finden, um die Steuerlast zu senken.
Minouche Shafik vertritt eine Art sozialen Utilitarismus. Jeder muss etwas geben und bekommen, damit der größtmögliche Nutzen für alle entsteht. Am Schluss gäbe es dann nur noch Gewinner. Besser Abgesicherte, besser Qualifizierte, bessere Infrastrukturen für alle, bessere Chancen für die Wirtschaft. Ein Pakt mit den Unternehmern soll das alles abrunden.
Ein neuer Gesellschaftsvertrag mit der Wirtschaft würde dazu führen, dass die Unternehmen höhere Unternehmenssteuern zahlen und allen Beschäftigten Sozialleistungen gewähren, während die Gesellschaft als Ganzes in höherem Maße an den Risiken in Bezug auf Mindesteinkommen, Elternzeiten, Renten und Umschulung beteiligt wäre.
Die größte Herausforderung für die Gesellschaften besteht darin, den Klimawandel und die Umweltzerstörung zu bewältigen. Shafik diskutiert diese Frage vor allem als Problem der Generationengerechtigkeit.
Wir müssen alles tun, um Umweltschäden zu beheben und Wege zu finden, um die steuerliche Belastung künftiger Generationen zu verringern. Um dies zu erreichen, müssen die heute Älteren wohl länger arbeiten und das Rentenalter explizit an die Lebenserwartung koppeln.
Zwar finden sich in Shafiks Buch auch andere Vorschläge, die weiterreichen. So ist sie grundsätzlich offen für mehr staatliche Investitionen oder Schulden. Auch fordert sie, die Umweltbelastung künftig in die Marktpreise hineinzurechnen. Doch sie schreibt selbst, dass ihr Buch keinen Plan enthält, der alle diese Vorschläge zusammenbindet.
Es ist keine Blaupause, aber es zeigt eine Richtung auf, die wirtschaftlich machbar ist. Es ist auch nicht in Stein gemeißelt. Länder können sich dafür entscheiden, einige Elemente umzusetzen und andere nicht – abhängig von ihren Werten und Präferenzen.
Minush Shafiqs verständlich geschriebenes Buch ist durchaus anregend, auch weil sie die Perspektive der Schwellenländer konsequent einbezieht. Aber es bietet letztlich nur eine breite Palette von zum Teil disparaten Anregungen, die sich nicht zu einem wirklich neuen Denkansatz verbinden. Insofern wäre es doch wünschenswert gewesen, wenn die Autorin die sozialen Mechanismen von Produktivität, Leistung und Effizienz grundsätzlich diskutiert hätte. Denn diese haben ja zu der prekären Lage beigetragen, die es nötig macht, über einen neuen Gesellschaftsvertrag nachzudenken.
Das Resümee von Martin Hubert über Minush Shafiq, was wir einander schulden, ein Gesellschaftsvertrag für das 21. Jahrhundert. Übersetzt von Karen Genschow, bei Ullstein verlegt, die 350 Seiten kosten 22 Euro. Das Thema unserer Denkfabrik für das kommende Jahr ist die neue Klassengesellschaft bzw. die Arbeitswelt, die deren Zeugnis ist. Das Stichwort Community-Kapitalismus ist darunter zu fassen. Es meint, dass schlecht oder gar nicht bezahlte Arbeit im Dienste der Gemeinschaft geleistet wird. Die Pflege von Angehörigen etwa oder die Entwicklung von kostenfreier Software. Das Ganze geht damit einher, dass soziale Rechte ausgehöhlt werden. Die Soziologinnen Silke van Dijk und Tina Hauptner schildern dieses Phänomen in ihrem Buch Community-Kapitalismus und warnen vor dessen gravierenden politischen und sozialen Folgen. Anne-Kathrin Weber mit den Einzelheiten.
Die Tochter hilft beim Duschen und putzt die Wohnung. Die Nachbarin kauft ein, die rüstige Freundin kocht ein paar Portionen mit. Für viele Pflegebedürftige ist das ein ganz normaler Versorgungsalltag. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland sind nach den aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamts auf Hilfe angewiesen. Den Großteil dieser Arbeit übernehmen dabei nicht professionelle Pflegedienste, sondern Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld. Die Versorgung Pflegebedürftiger ist laut Silke van Dijk und Tine Haubner ein Paradebeispiel dafür, wie der Staat informelle Arbeit fördere. Denn er agiere
in den von Kostendruck und Fachkräftemangel besonders betroffenen Bereichen sozialer Daseinsvorsorge als Treiber einer Informalisierung und Deprofessionalisierung von Arbeit.
Laut den Soziologinnen ist diese Entwicklung dem sogenannten Community-Kapitalismus geschuldet. Dieser zeichne sich dadurch aus, dass bestimmte Sparten von Arbeit weniger als Arbeit verstanden und entlohnt würden. Gleichzeitig würden diese Tätigkeiten mit dem vielsagenden Alltagsbegriff der Gemeinschaft verknüpft und dadurch moralisch, nicht aber finanziell, aufgewertet. Die Autorinnen kritisieren diese neue Spielart des Kapitalismus scharf. Zum einen seien dadurch zunehmend Laien für Sorgearbeit zuständig, vor allem in der Pflege. Das führt laut den Forscherinnen auf der einen Seite dazu, dass diese oftmals weiblichen Hilfskräfte leicht ausgebeutet werden könnten. Auf der anderen Seite bestünde die Gefahr, dass Freiwillige Arbeiten übernehmen, die ihre Kompetenzen überstiegen. Problematisch ist diese Situation van Dijk und Haubner zufolge für beide, Freiwillige und Hilfsbedürftige, und betreffe vor allem diejenigen, die über geringe finanzielle Ressourcen verfügten. Anhand von Ministeriumsberichten über bürgerschaftliches Engagement belegen die Autorinnen eindrucksvoll ihre These, dass der Staat diesen Trend moralisch und monetär aktiv befördere. Zudem verfolge er eine, Zitat, Politik des Unterlassens. Diese sei aber nicht nur in der Pflege, sondern beispielsweise auch bei der Unterstützung für Geflüchtete oder auch in der Betreuung von Kindern zu beobachten. Die Kommunen setzten verstärkt auf Freiwillige, die bei knappen Budgets den Rechtsanspruch auf Betreuung in Kindertagesstätten oder Ganztagsschulen sichern sollen.
Die Idee vom Liebes- und Gemeinwohldienst, der nicht mit Geld aufzuwiegen ist, bestimmt hier die Rahmung für schlecht bzw. in Teilen faktisch nicht entlohnte Arbeit.
So würden soziale Probleme von der politischen Ebene immer stärker in den Bereich der Zivilgesellschaft gedrängt, bemängeln van Dijk und Haubner. Diese Entpolitisierung und, Zitat, Verzivilgesellschaftlichung sozialer Angelegenheiten sei einer der zentralen Wesenszüge des Community-Kapitalismus. Die Soziologinnen warnen davor, dass dadurch verbürgte Rechte zunehmend abgebaut werden, denn
soziale Rechte schaffen Bedingungen, unter denen auch eine garstige Demenzkranke, die alle Freiwilligen verschreckt und keine Angehörigen hat, sozial betreut wird.
Ein weiteres Beispiel für den Community-Kapitalismus seien unbezahlte Aktivitäten im Netz.
Was früher die Aufgabe von JournalistInnen, PrüferInnen, von Stiftung Warentest, Werbefachleuten oder professionellen Dienstleistern und ProduktentwicklerInnen war, wird heute auf Plattformen wie Amazon, Yelp und TripAdvisor, bei Navigations- und Touren-Apps oder auf Gaming-Plattformen unbezahlt von den NutzerInnen übernommen.
Van Dijk und Haubner kritisieren dabei eine, Zitat, Ästhetisierung von Arbeit als Nichtarbeit. Diese führe dazu, dass NutzerInnen dieser Plattformen und Apps gar nicht merken, dass sie umsonst für die Unternehmen arbeiteten. Mit diesen Strategien sei der Community-Kapitalismus sehr erfolgreich und durchaus zukunftsfähig, meinen die Autorinnen in ihrer tiefgehenden, allerdings auch sehr verdichteten Analyse. Denn diese spezielle Ausprägung des Kapitalismus antworte mit seiner, Zitat, Gemeinschaftsromantik
auf ein reales Begehren nach Verbundenheit und Solidarität, nach jahrelanger Konjunktur des Hyperindividualismus und Sozialabbaus.
Wie diesem Bedürfnis entsprochen werden kann, ohne soziale Schieflagen zu produzieren, dazu bieten die Autorinnen einen interessanten Alternativvorschlag an, den sie allerdings nicht konkret ausbuchstabieren. Engagierte sollen demnach in eine vom Staat garantierte, Zitat, vergesellschaftete, solidarische Infrastruktur integriert werden. Denn abgeschafft gehört die Freiwilligenarbeit laut den Autorinnen nicht. Anstelle eines moralisch überhöhten Engagements fordern sie aber ein rebellisches.
Das nicht nur stillschweigend sorgt und unterstützt, sondern unbequem und laut seine eigenen Grenzen und die Vereinnahmung als Ressource des neoliberalen Staats problematisiert.
Silke van Dijk und Tine Haubner, Community-Kapitalismus, erschienen in der Hamburger Edition, Umfang 175 Seiten, Preis 15 Euro. Rezensentin war Anne-Kathrin Weber. We'll be right back. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die deutsche Erinnerungskultur in Bezug auf die NS-Zeit gilt im Ausland oft als Vorbild, wenn es um die Aufarbeitung von Diktaturen oder autoritären Regimen geht. Der Jurist Achim Dörfer ist ganz anderer Ansicht. Für ihn dient diese Erinnerungskultur eher zur Beruhigung der Täternachkommen. Rachegedanken etwa oder andere Perspektiven der Opfer hätten darin gar keinen Platz. Dörfer ist Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde in Göttingen und Nachfahre von Holocaust-Überlebenden. Sein Buch zum Thema geht hart mit der Bundesrepublik ins Gericht. Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, heißt es. Matthias Bertsch stellt es vor und beginnt mit einem Zitat.
Die deutsche Erinnerungskultur trägt nicht die Handschrift der Opfer des Nationalsozialismus. Sie ist eigennütziges Produkt der Mehrheitsgesellschaft, zirkelförmig sich wiederholende Selbstbestätigung nicht betroffenen Erinnerns.
Zack, das sitzt. Da geben wir, die nichtjüdischen Deutschen, uns so viel Mühe an das Leid, das unsere Vorfahren vor 80 Jahren über Europa gebracht haben, zu erinnern, und dann das. Achim Dörfer teilt gern aus und macht auch vor den Meilensteinen der deutschen Erinnerungskultur nicht Halt. Die Rede Richard von Weizsäckers vom 8. Mai 1985 ist für ihn ein weiteres Beispiel für das Selbstmitleid der Mehrheitsgesellschaft. Dörfer erinnert an die beharrliche Weigerung des Bundespräsidenten, die Schuld seines Vaters im Nationalsozialismus zu benennen. Und er verweist darauf, dass es schlicht falsch war, von 6 Millionen Juden zu sprechen, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet worden seien. 1,5 bis 2 Millionen davon wurden von Einsatzgruppen erschossen. Der Kern seiner Kritik ist allerdings ein anderer. Es ist das Wir-Gedenken, das von Weizsäckers Rede durchzieht.
Da sprach er von wir Deutschen statt von wir nichtjüdischen Deutschen oder ganz ehrlich wir deutschen TäterInnen, MitläuferInnen und Schweigenden. Eine Sprachregelung, die bereits 1949 unerträglich war und umso mehr 1985 bei einem Mindestmaß an sprachlichem und historischem Feingefühl gänzlich aus der Zeit gefallen. Trug sie doch den Ausschluss der Juden aus der deutschen Volksgemeinschaft in die Zeit der Bundesrepublik.
Dörfer hat recht, dass ein Wir immer ausgrenzt. Aber es schließt auch ein, und in diesem Fall nahm es vor allem die Nachkommen der Täter und Mitläufer in die Pflicht, sich primär nicht als Opfer, sondern als Täter des Krieges zu sehen. Ob das kontinuierliche Betonen des »Wir nicht-jüdischen Deutschen« oder »Wir deutschen Täter« den Ausschluss der Juden in irgendeiner Weise geringer gemacht hätte, ist mehr als fragwürdig. Spannend ist sein Buch, wenn es um die Frage der Rache geht. Hier füllt Dörfer Wissenslücken, auch wenn die Recherche andere vor ihm gemacht haben. Er berichtet über die Organisation NAKAM, hebräisch für Rache. Die Gruppe aus jüdischen Partisanen plante nach Ende des Krieges, das Trinkwasser deutscher Großstädte zu vergiften und als das nicht klappte, ehemalige SS-Angehörige in einem alliierten Gefangenenlager in Nürnberg umzubringen. Doch die Menge an Arsen, die sie auf das Brot für die Gefangenen gestrichen hatten, war zu gering und so blieb es bei leichten bis schweren Vergiftungen. Aber darüber wird selten gesprochen.
Die NAKAM ist nicht Teil der hergebrachten Schauseite der jüdischen und israelischen Geschichte. Und in der deutschen Gedenkkultur hat der Wunsch nach Rache von Überlebenden der Shoah bis heute ohnehin keinen Platz.
Denn die deutsche Gedenkkultur sei von einem Imperativ des Vergebens und Verzeihens durchzogen, der zutiefst christlich sei.
Im Gegensatz zum Christentum kennt das Judentum keine a priorische Pflicht zur Vergebung, sondern knüpft Vergebung an Bedingungen. Diese Bedingungen berücksichtigen explizit die Perspektive des Opfers.
Dazu gehört, dass sich der Täter zu seiner Tat bekennt, diese aufrichtig bereut und den entstandenen Schaden, sofern möglich, irgendwie auszugleichen versucht. Kurzum, Vergebung muss verdient werden.
Und zwar nicht in Sonntagsreden oder in Regierungshandeln gegenüber der abstrakt bleibenden Gruppe der Opfer, sondern auf ganz individueller Ebene zwischen konkreten TäterInnen und deren Opfern. Hat es so etwas in Deutschland jemals gegeben? Nein. Die TäterInnen suchten so rasch als möglich und ohne Sühneleistung die unangeschränkte Wiedereingliederung in die Mehrheitsgesellschaft.
Der manchmal unversöhnliche Ton liegt auch darin, dass Dörfer kein akademisch distanziertes Buch geschrieben hat, sondern ein zum Teil sehr persönliches. Seine jüdische Großmutter hat den Nationalsozialismus nur überlebt, weil sie durch ihren christlichen Ehemann lange vor den Deportationen geschützt war und erst Anfang 1945 nach Theresienstadt kam. Ihre Tochter, Dörfers Mutter, war im Krieg bei einer katholischen Familie untergebracht. Doch darüber wurde zu Hause kaum gesprochen, geschweige denn über die Gefühle, die damit verbunden waren.
Ich fragte mich, ob es nicht eigentlich ganz normal wäre, Hass zu empfinden. Wäre es für die Opfer, auch in meiner Familie, nicht ganz normal, Rachegefühle zu hegen oder jedenfalls gehegt zu haben?
Es entbehrt nicht einer gewissen Paradoxie, dass der 56-Jährige etwas einfordert, was es kaum gab und heute aus biologischen Gründen kaum noch geben kann. Bereuende Täter. Denn diese sind inzwischen fast alle tot, genau wie die Opfer. Was aber in den Nachkommen weiterlebt oder erst jetzt zutage tritt, sind die Gefühle. Auf der einen Seite Schuld und Scham, auf der anderen Rache und Wut. Sie sind da und sie müssen endlich raus, sagt Dörfer.
Das ist jetzt nicht nur Kuscheln. Es geht auch mal um harte Sachen, um Rachefantasien, um ganz schlimme Wut. Und ich glaube, das hat auch was Befreiendes, wenn man diese Brutalität, die da ist, nicht nur mit Grenzen und Stehlen und Verschweigen zudeckt, sondern sich auch mal zulässt, ausspricht, sich gegenseitig an den Kopf wirft. Wenn wir da eine neue Diskursqualität finden können und da auf einmal was in Gang kommt, was da auch Sachen löst, da hat es sich doch schon gelohnt, auch mal so ein bisschen zu provozieren und mal so ein bisschen auch konstruktiv die hergebrachte Erinnerungskultur runterzumachen.
Der offene Austausch zwischen Täter und Opfernachkommen werde wohl kaum ohne gegenseitige Verletzungen ablaufen, schreibt Dörfer am Ende seines Buches. Er dürfte recht haben. Die Frage ist allerdings, ob das zu einer neuen Qualität des Diskurses führt oder nicht eher zu einem Abbruch.
Meint Matthias Bertsch über Achim Dörfers Buch »Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen. Die Rache der Juden, das Versagen der deutschen Justiz nach 1945 und das Märchen deutsch-jüdischer Versöhnung«. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen, 360 Seiten, 24 Euro. Sie sind schon seit Jahren in der Kritik, Werkstätten für behinderte Menschen, weil sie oft eine Endstation sind und keine Entwicklung oder tatsächliche Inklusion ermöglichen. Für Außenstehende wirken sie erst recht wie ein geschlossenes System. Einblick in diese Praxis der Beschäftigung von behinderten Menschen in Werkstätten gibt ein Sammelband, herausgegeben vom Heilpädagogen Heinrich Greving zusammen mit Ulrich Scheibner, der lange Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten war. Christoph Richter hat das Buch gelesen.
Schrauben zählen, Steckdosen zusammenfrickeln oder Laubhaken. Monotone Arbeiten, die schwerst mehrfach beeinträchtigten Menschen in sogenannten Behindertenwerkstätten zugemutet werden. Im Durchschnitt gibt es dafür etwa 200 Euro Gehalt pro Monat und weniger. Einer, der das System genau kennt, ist André Thiel aus Halle an der Saale, langjähriger Beschäftigter in einer Behindertenwerkstatt. 2000 hat er einen Realschulabschluss gemacht, später eine Ausbildung zur Bürokraft abgeschlossen. Dennoch sei er an der Teilhabe gesellschaftlichen öffentlichen Lebens ausgeschlossen, weshalb er sich für eine gerechte Entlohnung in Werkstätten für behinderte Menschen einsetzt. Ohne Erfolg, schreibt André Thiel in dem Sammelband.
Ich bekam nicht einmal 175 Euro Werkstattlohn. Das ist schmerzlich. Denn ein solches Monatseinkommen reicht nicht mal für ein bisschen Kultur. Mit dem ärmlichen Leben wollte ich mich nicht abfinden. Darum habe ich den Werkstattträger auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns verklagt. Doch keine Gerichtsinstanz hatte mir zu meinem Recht verholfen. Wenn die Politik also Inklusion wirklich will, muss sie gerade hier dringend nachbessern.
Mit André Thiel wird der Ton gesetzt im vorgelegten Sammelband. Unmissverständlich wird eine Kritik am System der Werkstätten für behinderte Menschen formuliert. Beim Lesen wird schnell deutlich, Werkstätten sind, wie es heißt, Aussonderungseinrichtungen, in denen die dort beschäftigten Menschen nichts zu sagen, nichts zu bestimmen haben. Und sie werden dort dauerhaft ausgegrenzt, ohne Chance auf ein normales Berufsleben, wie es die Mehrheitsgesellschaft kennt. Herausgeber des Sammelbands sind der Heilpädagoge Heinrich Grewing und der Inklusionsexperte Ulrich Scheibner. Ihr Fazit liefern sie gleich auf den ersten Seiten ab.
Alle Autoren sind sich einig. Die Werkstätten für behinderte Menschen sind eine großartige Erfolgsgeschichte zu ihrer Zeit gewesen. Denn sie haben in den 1980er und 1990er Jahren dazu beigetragen, einen bis dahin weitgehend unsichtbaren Bevölkerungsteil sichtbar zu machen. Doch Werkstätten dieser Art hat der Gesetzgeber als Absonderungseinrichtungen konzipiert. Daran und an der mangelnden Reformbereitschaft hat sich bis heute nichts geändert.
Das Bundesteilhabegesetz aus dem Jahr 2016 habe für Menschen mit Beeinträchtigungen, die in den Werkstätten arbeiten, wenig bis gar nichts gebracht, schreiben die Autoren. Sie würden angehalten, monotone Tätigkeiten auszuführen. Berufsausbildung, Qualifizierung oder gar Fort- und Weiterbildung gebe es nicht. Es ist ein, Zitat, Trugbild sozialer Gerechtigkeit und ein wichtiges Entlastungssystem einer inklusionsunwilligen Politik. Zudem wird die Privatwirtschaft harsch kritisiert, in der behinderte Menschen kaum beschäftigt würden, schreiben Bernhard Sack-Arendt vom Sozialverband Deutschland und Ulrich Scheibner. Er war 25 Jahre Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen.
Von den beschäftigungspflichtigen 165.000 Unternehmen erfüllen 127.000 die gesetzliche Auflage nicht. Das sind mit 77% mehr als 3/4 aller Unternehmen. Über 1/4 stellt behinderten Menschen gar keinen Arbeitsplatz bereit, 42.000 Arbeitgeber. Der Vergleich zwischen besetzten und unbesetzten Pflichtarbeitsplätzen offenbart das gesellschaftliche, politische und arbeitsmarktpolitische Versagen.
Einen Aufschrei hat das gut recherchierte und faktenbasierte Buch bisher nicht produziert. Auch weil behinderte Menschen keine große Lobby haben. Die 11 Autoren wissen, wovon sie reden, weil sie alle das System von innen kennen. Wer Inklusion wolle, der müsse das Werkstättensystem abschaffen, lautet die wiederholte Forderung. Hubert Hüppe, der frühere Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen und Mitglied im Vorstand der Lebenshilfe Deutschland, fordert eine Grundgesetzänderung, eine kleine Veränderung, wie er sagt, die viel bewirken könne.
Die Ergänzung des Grundgesetzes, Aufnahme des gleichen Rechts auf Arbeit und Einkommen, durch den Zugang zu einem offen gestalteten, inklusiven Arbeitsmarkt.
Das ausführliche Literatur- und Stichwortverzeichnis macht den Sammelband zu einem Standardwerk eines völlig aus der Zeit gefallenen Systems. Als lebenslanges Verwahrsystem für Menschen mit Behinderung müssten die Werkstätten abgeschafft werden, schreiben auch Sack-Arendt und Scheibner und formulieren in ihrem Beitrag »Keine Werkstatt ist das Beste« einen 8-Punkte-Katalog. Einer davon:
Werkstätten dürfen nicht länger subkulturelle Dauerarbeitsstätten neben dem üblichen Erwerbsleben bleiben. Wie für alle Reha-Einrichtungen muss für die Werkstätten gelten, ihre Maßnahmen sind zeitlich zu begrenzen und müssen ins übliche Leben führen, damit sie ihren Lebensunterhalt durch übliche, angepasste Arbeit im konventionellen Erwerbsleben verdienen können.
Die Corona-Pandemie hat die Werkstättenkrise weiter vertieft, schreiben die Herausgeber Heinrich Grewing und der Inklusionsexperte Ulrich Scheibner in einer Art Epilog. Werkstätten für behinderte Menschen, Sonderwelt und Subkultur behindern Inklusion. Ein deutlich formulierter Sammelband, der kaum Fragen offen lässt. Auch wenn der Sprachstil zuweilen hölzern daherkommt, so kann man den Text dennoch als eine Art Munitionierung betrachten für all diejenigen, denen die Lebensumstände behinderter Menschen am Herzen liegen und die Verhältnisse ändern wollen. Und natürlich, es sollte auch Pflichtlektüre für die Verhandler des Koalitionsvertrages sein, damit sie die berufliche Situation behinderter Menschen in den Blick nehmen, um die Umstände endlich menschenrechtskonform zu gestalten.
Christoph Richter besprach Werkstätten für behinderte Menschen, Sonderwelt und Subkultur behindern Inklusion. Herausgegeben von Heinrich Greving und Ulrich Scheibner, im Kohlhammer Verlag erschienen, 379 Seiten kosten 39 Euro. Das waren die politischen Bücher für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um Stadtplanung und Mobilität der Zukunft. Für heute danke fürs Lauschen. Im Studio verabschiedet sich Katrin Stöwesand.